Ja, das ist etwas Wunderbares, nicht wahr? Einzutauchen als Gemeinde in eine Atmosphäre des Gebets und der Lieder. Gott liebt Gebet, Gott liebt Gesang, Lieder. Das ist etwas Einzigartiges, also Gottesdienst, ja, den wir feiern. Und Gott dichtet selber Lieder. Er ist ein Gott, der seinen Kindern, seinen Leuten ein ganzes Liederbuch geschenkt hat. Den Psalter, 150 Lieder. Gott hat Sinn für Poesie, für die Schönheit von Klängen und von Worten. Und die sind dann auch sogar noch wahr. Das ist super. Also, wir lesen heute Morgen miteinander den Psalm 1. Da heißt es: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Ja, also der Psalm 1 eröffnet dieses faszinierende Liederbuch des Alten Testamentes, der Gemeinde, voller Poesie, voller Emotion, voller Wahrheit, Kraft kommt einem hier entgegen und eine sehr persönliche Gottesbegegnung. Anspruchsvoll und auf der anderen Seite und gleichzeitig ganz einfach zu verstehen. Diese Mischung ist schon allein genial. Gott spricht so stark mit uns. Also er ist nicht nur ein Lehrer, das auch, sondern einer, der unser Herz berührt. Psalm 1 sticht jetzt hervor durch die Beschreibung von zwei Menschen. Oder besser gesagt, zwei Menschengruppen. Der Gottlose und der Fromme. Und diese beiden Gruppen werden in drei Bildern, in drei Gegensatzpaaren ausgedrückt. Das Ganze hat also Struktur, nicht wahr? Jedes Gedicht hat Struktur. Jedes Lied hat Struktur, die sich leicht einprägen lässt. Das war auch bei den Psalmen besonders wichtig, weil die wurden ja auswendig gelernt. Und das macht gute Poesie aus. Dichtung, Poesie ist eine Kunst, die mit ganz wenigen Worten ganz viel zu sagen hat. Verdichtete Sprache. Und die lässt sich dann leicht behalten. Also ein Gedicht bleibt hängen. Übrigens, nebenbei noch gesagt, dem kommt der Luthertext im Deutschen am nächsten, weil er ist von allen Bibelübersetzungen die kürzeste. also der dichteste. Es gibt viele gute andere Übersetzungen. Vielleicht lieben Sie eine andere. Aber das hat etwas. Ja, und das schauen wir uns jetzt einmal hier in Psalm 1 etwas näher an. Da gibt es also das erste Gegensatzpaar. Das ist der Spötter auf der einen Seite und der Bibelleser auf der anderen Seite. Das zweite Gegensatzpaar hier ist die Weizenspreu und der steht gegenüber der tief verwurzelte, starke Baum. Also augenscheinlicher Gegensatz. Stärker geht's fast nicht. Und das dritte Gegensatzpaar sind zwei Wege. Der eine, der vergeht, und der andere, der nach Hause führt. Ja, zunächst einmal das Erste, der Spötter und der Bibelleser. Hier heißt es am Anfang, wohl dem, so hat Jesus übrigens seine Bergpredigt begonnen, glücklich zu preisen, heißt das eigentlich hier. Und so in Psalm 1 ebenso, glücklich zu preisen ist der, der nicht auf der Seite der Gottlosen steht. Das ist dieses eine Kontrastbild. Der Gottlose, der übrigens nicht immer gottlos aussehen muss. Er geht ein und aus, heißt es hier, und mit dem Rat der Gottlosen. Er lebt gewissermaßen darin. Dort werden die Dinge des Lebens ohne Gott bedacht. Er tritt, heißt es, auf den Weg der Sünder. Also gehen, treten, betont sein Tun, sein Handeln. Er handelt gegen die guten Gebote Gottes. Und er sitzt, heißt es hier. Er verweilt im Kreis der Spötter. Da sind die Leute, die ablästern, die ihre Witze machen auf Kosten anderer, die sich über die Frommen erheben. Sitzen betont, er fühlt sich darin wohl. Ja, ein großer Unterschied zu den Frommen. Aber wenn wir ehrlich sind, nun, wir sind ja auch manchmal Spötter. Übrigens schneller, als wir denken können. Ja. Manchmal, da rutscht uns etwas raus und dann wundern wir uns selber, tja, wie spitz das sein kann. Sünder sind wir sowieso. Und ich glaube, manchmal können wir uns auch richtig gottlos verhalten. Also, meine Erfahrung mit Christen, und mit mir selber? Aber ich glaube, es gibt doch diesen Unterschied, der hier gemacht wird. Und den zu verstehen, ist sehr wichtig. Es heißt hier, oder eigentlich steht hier, aber wir leben nicht darin. Also wir handeln nicht grundsätzlich so und wir verweilen nicht aus Herzensgrund dort. Wir merken eigentlich, Manchmal mehr, manchmal weniger, aber doch, wir merken es, dass da etwas nicht stimmt mit uns, wenn wir da reinrutschen. Wir merken, dass wir den Geist Gottes betrüben. So nennt es das Neue Testament. Wir kennen Gott. Wir sind Gottes Kinder. Hier gibt es einen großen Unterschied, der manchmal im Alltag auch zu verschwimmen droht, und wir kriegen das auch nicht immer ganz sauber sortiert, rechts und links ins Töpfchen. Nein, das ist oftmals eine Gemengelage, und doch, Psalm 1 betont, es gibt diesen Unterschied. Und eines der Kennzeichen der Frommen sollte sein und ist es auch und sollte sein, wir sind Bibelliebhaber. Das ist die andere Seite dieses Gegensatzpaares, der Bibelleser, der Spötter auf der einen Seite und der Bibelleser. Das heißt hier, er hat Lust am Gesetz des Herrn. Lust ist ein sehr schönes hebräisches Wort. Chetz, Chefzi, Chefzi steht da im Text. Und es meint, gefallen zu haben. Mein Gefallen. Mein Begehren, ein sehr starkes Wort. Meine Liebe. Mein Vergnügen. Die Frau des König Hiskias, die hieß Chefziba. Ein wunderschöner Kosename für ihre Frau. Meine Begehrenswerte. Also da liegt eine Leidenschaft, eine herzliche, liebevolle, lustvolle Leidenschaft kommt da zum Ausdruck. Die mag vielleicht den einen oder anderen sogar befremden und denken, kann man denn so über die Bibel sprechen? Tja, diese Lust. Also der Hebräer hat da wenig Probleme, das so auszudrücken. Die zeigt sich, indem er über der Bibel sinnt, heißt es hier. Gemeint ist, darüber nachdenkt und so intensiv, dass er darüber schon mal die Zeit aus den Augen verliert, also Tag und Nacht. Das Wort Sinnen hier beschreibt eigentlich ein Geräusch. Das kann man im Deutschen gar nicht so wiedergeben. Man kann es übersetzen mit Summen oder mit Murmeln. Deshalb, das ist übrigens der Grund, weshalb die Juden in der Synagoge beim Lesen der Tora halblaut lesen. Es ist so ein summendes, murmelndes, es kann auch Knurren heißen. Also etwa wie bei einem Löwen, der lustvoll einen Knochen abnagt. Er tropft das und dem schmeckt das. Tja, lustvoll Gottes Wort kauen, studieren, Das ist das, was hier steht. Sind wir so? Bist du so einer? Ja. Wenn du jetzt denkst, ja, so wäre ich gerne. Das gefällt mir. Aber leider bin ich oft nicht so. Manchmal habe ich sogar gar keine Lust zum Bibellesen. Das sagst du hier in der Gemeinde nicht. Aber ich sag's mal. Der Knochen ist mir manchmal zu hart. Ich mag lieber saftige Steaks und herrliches Gemüse und vor allen Dingen Schokolade, die so zart auf der Zunge schmilzt. Wenn du das denkst, jetzt, lass dir sagen, nicht verzagen. Denn in Wirklichkeit, liebt lustvoll deine Seele Gottes Wort. Ja, okay, du bist vielleicht öfters abgelenkt, verwöhnt durch ungesunde Leckereien, aber deine Seele sehnt sich tatsächlich nach Gott, wie er zu dir spricht. Und ich sage dir, gehe dem nach. Öffne dich dafür. Wenn du jetzt denkst, ja, das will ich ja auch und das, ich weiß, dass mir das gut tut, dann öffne dich dafür. Deine Seele in dir liebt das. Lass dich also ziehen. Oder soll ich sagen, erziehen. Zu einem Lesen und Studieren, Schmecken des Wortes Gottes. Menschen, die den Psalm 1 sangen, spürten damals und auch heute, ja, da schlägt mein Herz. Darin will ich leben, handeln, darin will ich sitzen. Ich setze mich da rein. Gibt es ja auch so eine Redensart in Deutschland, wenn sie etwas ganz Leckeres vor sich haben, dann sagen sie, da könnte ich mich reinsetzen. Setz dich ins Wort Gottes. Wohl dem, also glücklich ist der, selig bin ich mit Gott im Gespräch, ich gerettetes Gotteskind. Was gibt es Schöneres? Psalm 1 macht dir die Zunge lang. Genau das will Gott. Okay, es gibt ein zweites Gegensatzpaar, das auch so krass ist. Starke Bilder, starke Worte. Nämlich die Spreu auf der einen Seite, der Mensch ohne Gott ist wie die Spreu und auf der anderen Seite wie ein Baum. Ganz klar. Also das lässt sich leicht auch verstehen. Die Spreu im Wind. Sie trennt sich beim Dreschen des Weizens und beide werden durch Worfeln, also mit der Schaufel in den Wind, in den leichten Wind geworfen, getrennt. Das Korn fällt, das schwere Korn fällt zu Boden und die leichte Spreu im Wind verweht. Ein starkes Bild. Das kannte damals auch jeder. Ein Erntebild. Wird auch in der Bibel für das Endgericht Gottes verwendet. Also Gott trennt am Ende Frucht und Spreu, Gut und Böse, Jesus betont, nicht wir trennen, also wir müssen auch unterscheiden, aber letztlich trennt Gott. Spreu. Tja, auch da müssen wir ehrlicherweise uns an unsere Nase packen. Wie viel Spreu ist nicht auch in deinem und meinem Leben? Psalm 90 heißt es zum Beispiel, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Ja, das ist sowas von wahr. Schrecklich. Und doch, ja, das berührt mich ja, das ist ja meins. Geschwätz, das im Wind verweht die Belanglosigkeiten unseres Lebens. Wie gut, also dass Psalm 1 und auch Psalm 90, aber hier Psalm 1 uns daran erinnert, dass wir eigentlich, also unserem, so wie wir von Gott ergriffen sind, zu einem anderen Bild gehören. Nämlich das Bild vom Baum. Ein großer Gegensatz, augenfälliger Gegensatz. Denn was steht fester als ein tief verwurzelter Baum? Ja, Stabilität gegenüber Spreu und Ausdauer gegenüber diesem Verwehen. Durch die Wurzeln, die sich an Wasseradern herangraben, besteht der Baum auch in Dürrezeiten. Das wird hier betont. So sollen und wollen wir sein, Menschen mit Halt. Und wo bekommt dein Leben Halt? In Gottes Wort. Menschen an der Quelle. Mit Kraft und Mut und Freude und Hoffnung und Zukunftsperspektive. Das ist das, was wir brauchen und bekommen. Im Wort Gottes. Also wir sind nicht die Glückspilze, die es ganz leicht im Leben haben und überhaupt keine Probleme kennen und immer nur lachen. Nein, mitten in der Hitze. Mitten in der Trockenheit, mitten in der Not sind wir Menschen, die eine Quelle haben. Also wir leben ja noch nicht im Paradies. Das Wort Paradies ist übrigens ein altes Wort, kommt aus dem persischen Raum und meint ein angelegter, bewässerter Garten. Lustgarten. Wir leben oft noch in der Wüste. Um dich herum spürst du Wüste. Aber da ist eine Quelle, die nicht du selber bist, zu der du aber Zugang hast. Wir haben Wurzeln, wir haben Stützen, wir haben das Wasser des Lebens. Jesus ist unsere Quelle und er sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Johannes 7. Indem wir also Gottes Wort lesen, trinkt deine Seele. Lesen und trinken. Also wir brauchen Nahrung, wir brauchen Halt, wir brauchen Verbindung mit Jesus. Und das ist das, was dir Gott heute Morgen hier sagen will. Das ist die Botschaft für dich und für mich. Unter dem Segen Gottes sollen wir und werden wir Frucht bringen. Das ist das, was wir gerade in Johannes 15 gelesen haben. Das Leben soll neu gelingen. Und deshalb ist es eine wichtige und gute Frage, auch eine selbstkritische Frage, wenn ich mich frage, was sind eigentlich meine Lebensquellen? Und da gibt es viele, ja? Also Menschen, ganz wichtig, Beziehungen, ganz wichtig. Vielleicht liebst du Musik, wunderbar. Natur, herrlich. Oder Stille, oder auch Party. Was auch immer, du ziehst Kraft. Du ziehst meist unbewusst Kraft. Alles wichtig und richtig, aber bist du vor allen Dingen an die ewige Quelle angeschlossen, wenn alle anderen Quellen versiegen? Es gibt diese ewige Quelle. Und die macht dich zu einem Baum. Spreu oder Baum? Also welches Bild spricht dich hier an? Und ein drittes. Das ist das Gegensatzpaar von zwei Wegen. Der eine, der vergeht, und der andere, der nach Hause führt. Das ist ein klassisches Motiv. Oft auch an anderen Stellen in der Bibel kommt dieses klassische Motiv, dieses Bild vom Lebensweg vor. Der Mensch am Scheideweg. Zwei Wege vor mir, welchen soll ich gehen? Das ist ja auch oft die Frage in diese schwierige Situation, in der wir uns befinden, dass wir Entscheidungen treffen müssen. Wir müssen dauernd Entscheidungen treffen, rechts, links, geradeaus, rechts, links. Wo biege ich richtig ab, wo bin ich falsch abgebogen? Was ist der richtige Weg für mein Leben? Eine typisch menschliche Situation, die wir alle kennen. Ich würde aber sagen, oft ist es noch etwas anders. Menschen stehen gar nicht neutral vor zwei Wegen und dann entscheiden sie sich für den einen oder anderen, sondern Menschen gehen ihren Weg und denken oft, das ist natürlich der richtige. Ich kenne auch gar nichts anderes. Bis auf einmal ein anderer Weg auftaucht, der abbiegt. Und dann kommt es dazu, dass Menschen manchmal erkennen, wie nie zuvor gedacht, dass sie auf einem falschen Weg bisher waren. Ich weiß nicht, ob du dich an so eine Erfahrung in deinem Leben erinnern kannst, dass du gemerkt hast, ich bin auf dem Holzweg. Ja, es gibt den Weg nach Haus und den Weg, der vergeht. Übrigens, noch ein Akzent wird hier betont. Interessant ist, dass hier steht, sie, also die Leute auf dem falschen Weg, sie bestehen nicht in der Gemeinde. Was heißt das denn? Also, sie sind in der Gemeinde. Damals in der Gemeinde des alten Bundes, des Volkes Israel, sie sind da hineingeboren worden. Sie leben darin, aber hatten sie den Glauben Abrahams? Das ist die Frage, die Jesus seinen Zeitgenossen gestellt hat. Seid ihr Leute, die den Glauben Abrahams haben? Sie haben gesagt, wir sind Kinder Abrahams. Ja, das war ihre geschichtliche Tradition, aber haben sie den Glauben Abrahams gehabt? Erkannten sie Gott in der Gemeinde? Den Weg zu Gott, der Jesus heißt. Jesus hat ihnen gesagt, ich bin der Weg. Um in der Gemeinde bestehen zu können, heißt eigentlich also vor Gott bestehen zu können, muss man sich nicht vor allem in frommen Kreisen auskennen. Das ist manchmal so. Wir kennen uns in frommen Kreisen aus. Das Entscheidende ist aber, Jesus zu kennen. Sonst kann es sein, dass man äußerlich dazugehört. Ich selber war so jemand. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und nach meiner Konfirmation habe ich den Kindern im Kindergottesdienst jeden Sonntag eine Geschichte von Jesus erzählt. Bis ich eines Tages merkte, ich war gar nicht auf dem Weg. Ja. Äußerlich dazugehören und doch nicht wirklich dazuzugehören. Gott selbst macht durch sein Wort und durch seinen Geist, durch das Nachsinnen im Herzen klar, ob man Jesus erkannt hat als den Weg zu Gott oder nicht. Der Vers, der mich damals erschüttert hat und die entscheidende Wegkorrektur war für mich, der stand im Römerbrief. Und da heißt es, der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, unserem Denken, dass wir Gottes Kinder sind. Und da wurde ich wach und merkte, du kennst dich zwar supermäßig aus, sogar in der Bibel, aber du hast das Zeugnis des Heiligen Geistes nicht. Und an der Stelle kam die entscheidende Wendung. Das ist der Weg nach Hause. Wie lang und beschwerlich er auch sein mag, wie schmal und steil, wie dunkel und fremd er auch sein mag, Gott, heißt es hier, kennt diesen Weg. Mit Jesus führt der Weg nach Haus. Und dieser Weg kennzeichnet den größten Unterschied, den es zwischen Himmel und Erde gibt. Den größten Unterschied zwischen dem Gottlosen und dem Frommen. Das ist das Thema dieses Psalms. Der größte Unterschied, den es in dieser Welt gibt, bis in Ewigkeit. Nicht arm oder reich, nicht gebildet oder unbelesen, nicht stark oder schwach, nicht clever oder einfältig, nicht religiös oder säkularisiert, wie auch immer, sondern mit Jesus oder ohne ihn. Und tja, es kann sein, dass Gott dich jetzt ruft hier. Und wenn das so ist, dann tritt auf seinen Weg. Biege richtig ab. Heißt, verlasse den Weg der Spötter. Verlasse den Weg der Spreu. Der Heilige Geist macht dir das im Herzen klar. Gott ruft dich und dann komm zum Wort Gottes. Selbst wenn du ein Kind Gottes bist, vielleicht solch ein Gottesdienst ist auch ein Ruf für dich. Neu, komm zum Wort Gottes. Lerne zu kauen, zu genießen, Freude zu haben, Lust zu haben am Wort Gottes. Komm zu Jesus und werde wie ein Baum, der seine Früchte trägt, dessen Weg nach Hause führt. Gott segne euch. Amen.